Ja, ich habe heute Morgen auch schon einige Gebete zum Himmel geschickt. Ich hatte nämlich ein fremdes Auto, was nicht so ganz in Ordnung war. Deshalb hat mein Schwiegersohn unser Auto genommen. Und das ist ein Automatik. Ja, und das, also ich war froh, dass nicht so viel los war auf der Straße erstmal. Das mag das nämlich gar nicht, wenn man gleichzeitig Bremse und Gas tritt. So als Nicht-Automatikfahrer, ja. Bin froh, dass ich angekommen bin, aber habe wirklich zwischendurch nochmal angehalten und habe gebetet. Und dann, ja, dann ging's. Ich bin auch dankbar für alles, was ihr schon berichtet habt, was ihr mit uns geteilt habt, wo einfach spürbar wird, Gott ist lebendig und er wirkt und wir dürfen mitarbeiten und auch mutig sein. Ja, ja, ich habe euch diese Karte heute mitgebracht. Bete steht da drauf. Das kann man ja jetzt so als Befehl auffassen, ne? Du musst, aber wir kennen ja viele andere Verben auch. Man kann das auch eher als Aufforderung vielleicht sehen. Du kannst ja beten oder auch als Einladung, du darfst beten. Und wenn wir das Bild anschauen, zeigt das auch schon etwas, was auch schon gesagt wurde, ich glaube vom Christoph, ich schließe mich an dieses Stromnetz, an die göttliche Kraftquelle. Sonst fehlt mir nämlich die Energie, meine Lampe kann nicht leuchten. Und ich möchte euch heute einfach dazu ermutigen, zu beten. Steckt den Stecker rein, tu es einfach, bete. Und ich ermutige euch auch, die Predigten hier betend zu hören, überhaupt betend da zu sein, vielleicht euch auch immer wieder auch was aufzuschreiben, zu erinnern, auch die Bibel mitzubringen, mitzulesen, auch im Gottesdienst und immer wieder uns auch von Gott da ansprechen zu lassen. Wir waren im Sommer an der Ostsee auf der Insel Usedom und da sind ja sehr schöne, weite Strände und herrlich frisches Wasser. Aber natürlich wissen das viele Leute und dementsprechend war es auch ganz, ganz viele Menschen auf der Suche nach Erholung. Wirklich richtig volle Promenaden, auch vollgestopft mit Läden, mit Eisdielen, mit Souvenirshops und so viel Müll und so viel unnötiger Kram, riesengroße Plastiktiere, Luftballons, ja, was man da alles so bekommen kann. Und eines Nachts wache ich auf und höre, dass ganz in der Nähe irgendwo ein Autorennen stattfindet. Ihr kennt das vielleicht, meistens also junge Männer, sage ich jetzt mal, die da ihre Kräfte messen. Und irgendwie so im Halbschlaf kam mir so dieses Bild, das ist eigentlich wie die Leute hier, so wirklich so im Konsumrausch, auf der Suche nach Ablenkung, nach Erfüllung, gierig nach Normalität, nachdem uns ein Virus so ausgebremst hat. Wir wollen möglichst schnell unser altes Leben zurück in die Normalität, obwohl wir wissen, die Menschheit rast ja mit hohem Tempo irgendwie doch auf etwas Unbekanntes, etwas Bedrohliches, vielleicht auch auf den Abgrund zu. Es kann so nicht weitergehen, so unvernünftig, so rücksichtslos und man selbst irgendwie mittendrin Teil des Ganzen. Vor ein paar Monaten waren wir auf dem 90. Geburtstag von Tante Ruth. Also wir sind einfach hingegangen. Sie hat ja dann nicht gefeiert, aber wir saßen dort zusammen mit drei Theologen und da kam auch die Frage auf, hat denn diese Pandemie dazu geführt, dass mehr Menschen irgendwie nach Gott fragen oder in die Kirchen kommen? Und eigentlich waren die sich einig, nein, so offensichtlich eigentlich nicht. Vielleicht im Internet, dass da öfter mal sowas nachgeschaut wird. Aber bei uns ist das nicht so sichtbar. Und dann auch die Frage, was hat das denn mit uns als Gemeinden gemacht? Hat sich etwas verändert? Wurde denn mehr gebetet? Und das war für mich eigentlich ein Anlass, mal über Gebet auch nachzudenken mehr. Ich möchte einen Text mit euch teilen, Jesaja 59. Ich lese den in Auszügen. Es ist trotzdem relativ viel Text, aber es geht mir auch um den Zusammenhang und deshalb lese ich da einfach mal einiges von aus diesem Kapitel. Hört zu, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen, und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. An euren Händen klebt Blut, an euren Fingern die Sünde. Eure Lippen lügen, mit eurer Zunge zischt ihr boshafte Dinge. Ihre Füße laufen zum Bösen, sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen. Sie haben die Sünde im Sinn, wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Zerbruch. Sie wissen nicht, wie man Frieden schafft. Auf ihrem Weg gibt es kein Recht, sie gehen krumme Wege. Wer darauf geht, lernt den Frieden nicht kennen. Darum gibt es bei uns kein Recht und für die Gerechtigkeit sind wir unerreichbar geworden. Deshalb stehen wir im Dunkeln, wo wir auf Licht hoffen. Wo wir einen Sonnenstrahl erwarten, gehen wir in dunklen Wolken. Deshalb tasten wir an einer Wand entlang wie Blinde und tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Wir haben uns gegen den Herrn gewandt und ihn verleugnet. Wir haben unserem Gott die Nachfolge versagt. Wir reden von Gewalt und Ungehorsam. Wir gehen mit Lügen schwanger und lassen sie aus unseren Herzen hervorbrechen. Deshalb wird das Recht verdrängt, Gerechtigkeit ist weit entfernt. Die Wahrheit strauchelt auf dem Markt und Ehrlichkeit findet keinen Raum. Ja, die Wahrheit hat uns verlassen. Wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Als der Herr sah, dass es kein Recht gab, missfiel ihm dies sehr. Er sah, dass niemand da war und war erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Deshalb half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit stützte ihn. Er zog die Gerechtigkeit als Panzer an und setzte den Helm des Heils auf. Er hüllte sich in das Kleid der Rache und bedeckte sich mit dem Mantel seines Eifers. Er wird den Taten entsprechend vergelten, sein Zorn wird die Widersacher treffen. Er wird seinen Feinden vergelten, bis zu den entferntesten Ländern wird er Vergeltung üben. Dann wird der Name des Herrn von Westen gefürchtet und seine Herrlichkeit von Osten geachtet werden. Denn der Herr kommt wie eine Flut, die von einem starken Wind getrieben wird und anschwillt, sodass die Dämme zu bersten drohen. Doch für Zion und diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abkehren, kommt er als Erlöser. Darauf gibt der Herr sein Wort. Und dies ist mein Bund mit ihnen, verkündet der Herr. Mein Geist und die Worte, die ich euch gegeben habe, werden bei euch bleiben. Sie werden immer auf euren Lippen und den Lippen eurer Kinder und Enkel sein, von nun an bis in Ewigkeit, spricht der Herr. Ja, eine Menge Text. Jesaja, vielleicht ein bisschen was Allgemeines noch zu ihm. Er gilt so gemeinhin als der König der Propheten. Seine Worte sind wirklich sehr gewaltig, sie haben eine ungeheure Wucht und sie sind auch voller starker Bilder. Und zugleich gilt Jesaja auch als der Evangelist unter den Propheten, der ganz oft auf das Leiden und Sterben, aber auch auf die Erlösung durch den Gottesknecht hinweist. Besonders bekannt ist ja da das Kapitel 53, was ich später auch noch mal erwähnen werde. Und sein Name, Jesaja, den kann man übersetzen mit Gott, Jahwe rettet. Jesaja hat eine sehr lange Wirksamkeit von 55 Jahren, von 740 bis 686 vor Christus. Und er prophezeite während der Regierungszeiten von verschiedenen Königen. Und es ist eine ganz bedeutsame Zeit, in der er spricht, nämlich das Volk Gottes ist eingekeilt zwischen so drei sich gegenseitig bekämpfenden Großmächten. Es war einmal Assyrien im Norden und dann auch im Süden Ägypten und das Babylonische Reich im Osten. Und immer wieder ermahnen die Propheten das Volk Gottes, doch unabhängig zu bleiben davon, weil sie an die göttliche Bewahrung glauben. Aber die Politik Israels bestand leider eher darin, sich wechselweise auf die eine oder auf die andere Großmacht zu stützen und damit auch zum Kampfplatz dieser Großmächte zu werden. Und der zweite Teil des Jesaja-Buchs, aus dem unser Kapitel hier stammt, der wird in der Literatur häufig einem anderen Verfasser zugeschrieben. Man sagt, der Stil ist ganz anders, die Botschaft ändert sich, die ist ausgesprochen messianisch. Aber was interessant ist, im Neuen Testament finden sich allein 11 Zitate aus diesem Teil und viele von denen werden auch ausdrücklich Jesaja zugesprochen. Also während der erste Teil des Buches stärker Umkehr, Buße und Gericht enthält, wird jetzt im zweiten Teil, ab Kapitel 40, wird es als das Buch des Trostes und der Erlösung bezeichnet. Und in der Elberfelder Übersetzung ist unser Kapitel überschrieben mit Sündhaftigkeit, Bekenntnis und Gottes zukünftiges Handeln zum Heil. Und das deutet schon so eine Dreiteilung auch des Kapitels an. Wir lesen ja in Vers, am Anfang in Vers 3 bis 8, ich gehe da noch mal ein bisschen zurück, den Teil habe ich jetzt aber nicht vollständig gelesen, lesen wir diese dramatische Zustandsbeschreibung über eine Gesellschaft, die keine Wahrheit und keine Gerechtigkeit kennt. Es herrscht Gewalt, es herrscht Blutvergießen, es herrscht Zerbruch und manchmal, wenn wir heute die Nachrichten einschalten und über aktuelle Krisen hören, wie jetzt zuletzt in Belarus oder auch Afghanistan, dann haben wir manchmal das Gefühl, da hat sich ja gar nicht so viel geändert. Sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen. Sie wissen nicht, wie man Frieden schafft. Und in den Krisenregionen unserer Welt, da ist das ja sehr offensichtlich eigentlich. Aber ich habe mich so gefragt, wie sieht das denn bei uns aus, in unserem Land, in dem Land der Reformation, was oft so gesagt wird, das viele Generationen hindurch auch geprägt war von christlichen Werten, den 10 Geboten, Nächstenliebe und in dem auch die Kirchengebäude oft schon noch das Stadtbild auch prägen. Aber wir sind dabei, dieses christliche Erbe aufzugeben, unsere Werte auszuhöhlen. Und das passiert weniger offensichtlich, weniger blutig, aber ich behaupte mal, von einem christlichen Land kann in Deutschland bald keine Rede mehr sein. Zentrale Klage in unserem Text sind ja das fehlende Recht und die mangelnde Gerechtigkeit. Und Recht und Gerechtigkeit, das sind eigentlich die höchsten Lebenswerte, die die Bibel kennt und die auch das Reich Gottes ausmachen. Aber auch bei uns in unserer Gesellschaft wird ja sehr viel von Gerechtigkeit gesprochen und wir spüren da auch eine große Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Recht. Wir sprechen von Geschlechtergerechtigkeit, von Klimagerechtigkeit, wir sprechen vom Recht auf Abtreibung. Und wir merken einfach, dass diese Begriffe zum Teil wirklich verdreht und missbraucht werden, um Gutes böse und Böses gut zu nennen. Und wir Bürger des Reiches Gottes, wir leben mittendrin in dieser Gesellschaft. Und wir werden teilweise auch mitschuldig durch Unwissenheit, Ignoranz, Trägheit oder Feigheit. Und das verdrängen wir aber so oft. Oder wir haben uns auch daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, weil wir vieles auch gar nicht so, das ist weit weg. Zum Beispiel, dass durch unseren Wasser- und Energieverbrauch ja Lebensräume von Menschen in anderen Erdteilen zerstört werden. Dass wegen unserer Handys und Akkus irgendwo anders Bodenschätze geplündert oder auch unter unmenschlichen Bedingungen gewonnen werden. Aber das ist weit weg. Dass durch unseren übermäßigen Fleischkonsum und Spekulation mit Lebensmittelpreisen andere Teile der Welt unter Hunger leiden. Und dass unser Lebensstandard ja auch wertvolle und ein Großteil der weltweiten Ressourcen verschlingt. Der Gentest zur vorgeburtlichen Diagnose des Down-Syndroms soll Kassenleistung werden ab dem Frühjahr, um diese Kinder dann beseitigen zu können. Vor kurzem sollte ein Gesetz verabschiedet werden, das Abtreibung bis zum letzten Tag erlaubt. Bis zum letzten Tag. Dieses Gesetz ist gerade noch nicht durchgekommen, aber ich denke, wenn jetzt auch eine neue Regierung kommt, wird wieder das Bestreben auch da sein, das wirklich durchzubringen. Und sogenannte Feministinnen kämpfen für das Recht jeder Frau auf Abtreibung und nicht für das Recht der Ungeborenen. So sieht Ungerechtigkeit in einer modernen Gesellschaft aus. Und wenn dann eine Pandemie kommt oder eine Hochwasserkatastrophe mal hier zuschlägt, dann werden schnell die Schuldigen gesucht. Und man möchte ganz schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Ist das nun ein Strafgericht Gottes? Oder hat das mit Gott gar nichts zu tun, wie es Frau Käßmann formuliert? Ist es einfach logische Konsequenz unseres Handelns? Wir brauchen Weisheit und Einsicht und vielleicht auch moderne Propheten, um die Zeichen dieser Krisen und Katastrophen durch den Geist Gottes zu deuten. Einer von Ihnen, Martin Schleske, für mich ein moderner Prophet, schreibt in dieser Zeitschrift Anders Leben Folgendes: Was wir durch das Coronavirus erleben, ist aus meiner Sicht keine Krise, sondern das, was biblisch Plage heißt. Es ist die Frucht von unrechtem menschlichen Handeln, von Ungerechtigkeit, die Menschen kollektiv trifft. Plagen treffen die Menschen ihrem biblischen Wesen nach nicht individuell, sondern kollektiv. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist, als würde sich die Schöpfung mit diesem Virus mahnend an die Menschen wenden und einklagen, dass wir ihr gegenüber ein Verhalten erlernen, das unserer Schöpfungsberufung entspricht. Die Krise als Weckruf, als Mahnung zur Umkehr. Und auch unser Kapitel beginnt ja mit einem Weckruf. Blende das hier nochmal ein. Hört zu. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Und er ist auch nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Und dieser Weckruf am Anfang, der mündet dann in ein Bekenntnis der Schuld. Ab Vers 9 lesen wir, wo jetzt die Betroffenen zu Wort kommen: Darum gibt es bei uns kein Recht und für die Gerechtigkeit sind wir unerreichbar geworden. Wir haben uns gegen den Herrn gewandt und ihn verleugnet. Wir haben unserem Gott die Nachfolge versagt. Der Prophet stellt sich also hier mit unter die Schuld seines Volkes. Was ist nun zu tun? Wir haben gelesen, als der Herr sah, dass niemand da war und war erstaunt, dass niemand im Gebet vor Gott einschritt. Heißt also, die Kinder Gottes kommen hier in diesem Text ihrer Aufgabe nicht nach, nämlich da zu sein, einzuschreiten im Gebet. Und an anderer Stelle in Hesekiel 22 wird es so ausgedrückt, dass Gott sagt: Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauern würde und vor mir für das Land in den Riss treten würde, in die Bresche springen, damit ich es nicht verheeren müsste. Präsent sein als Kinder Gottes, sich nicht abkapseln in eine fromme Blase, sondern mittendrin sein als Salz, das Wirkung zeigt, das die Gesellschaft vor dem Verderben bewahrt, konserviert, vielleicht teilweise auch mit konservativen Ansichten, sich zu Wort melden zu den Themen dieser Zeit, mit Menschen ins Gespräch kommen und vor allem im Gebet vor Gott einschreiten. Beten heißt ja, aktiv zu werden für das Reich Gottes. Vielleicht stimmen wir ein so in das allgemeine Schimpfen und Jammern und Klagen, statt unseren Mund zu nutzen, um zu beten. Allein, zu zweit, mit meinem Ehepartner oder mit einer Freundin, vielleicht am Telefon, 15 bis 20 Minuten, bei unseren Geburtstagsfeiern, bei Besuchen, sich einfach angewöhnen, gemeinsam zu beten, nicht nur zu diskutieren. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, vor allem fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, so wie es Gott gefällt. Beten wir doch für die neue Regierung, die sich gerade bildet. dass sie nach Recht und nach wahrer Gerechtigkeit regieren, dass sie Gesetze verabschieden, die Leben fördert, das Leben fördert und bewahrt. Oder haben wir resigniert? Wir sind doch Menschen mit Zukunft, wir können doch beten. Und beten wir doch auch für unsere Gemeinden, für den Generationswechsel, der hier sicher auch ansteht im nächsten Jahr, bei uns in Heinebach auch, wenn wir auch den Jüngeren die Verantwortung übergeben wollen, habe ich für mich entschieden, ich möchte zu einer Generation gehören, die dafür betet, die für die Jüngeren betet, so wie viele vor uns auch gebetet haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das in Brach so war von den Älteren. Mir standen in Heinebach so einige vor Augen. Horst Herrmann, Inge, auch August, meine Mutter Renate und auch Ruth, Tante Ruth, wenn wir da sind, sie sagt uns immer, ich bete für euch. Und wirklich da auch dran zu bleiben. Ich habe im Urlaub Berichte von Open Doors gelesen. Ein Buch, Aufbruch in die Freiheit, was ich euch sehr empfehle, neben dem, was du schon empfohlen hast. Da wird geschildert, was gerade in der islamischen Welt passiert. Im Iran zum Beispiel wachsen Untergrundkirchen, die sich über das Internet finden, die sich im Verborgenen treffen. Teilweise drehen sie das Fernsehen, irgendwelche Fußballspiele ganz laut, damit alle denken, ja, die gucken zusammen Fußball. In Wahrheit beten sie zusammen. Ehemalige Muslime, die Jesus gefunden haben, die bewusst in Mekka, in Saudi-Arabien bleiben, auch wenn diese Pilgerreise ist um die Kaaba, die da mitlaufen und die beten für die Menschen dort. Und ich kann euch sagen, also die haben das dort geschildert, das ist für Christen wirklich der gefährlichste Ort der Welt. Aber in den letzten Jahren haben dort Tausende von Christen gebetet und Gott handelt. Muslime begegnen Jesus im Traum. Sie sehen einen Mann in weißen Kleidern und sie spüren seine Liebe und sie wissen, plötzlich, das ist die Wahrheit. Und dann suchen sie nach Menschen, die sie lehren, und sie beten wirklich voller Hingabe, mit großer Liebe und unbändiger Freude, trotz aller Bedrohung und trotz aller Gewalt. Und wenn man das liest, wird man richtig hungrig danach, das auch zu erleben. Für mich kommt da wieder Vers 1 und 2 ins Spiel, wo es heißt, wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch. Ich ermutige euch einfach, darüber zu sprechen, wie ihr die Situation in unserem Land empfindet, wie ihr die Situation in unseren Gemeinden einschätzt. Und ich denke da auch an Daniel 9, als er die Schuld seines Volkes vor Gott bringt, im Gebet vor Gott einschreitet. Dass wir uns immer wieder fragen, was ist dran für uns? Auf jeden Fall hört nicht auf zu beten. Für die Kinder zum Beispiel im Kindergarten, die schon Gender-Seminare absolvieren, sogar schon in Heinebach, habe ich gelesen. Für die Schüler, die über ihre Handys Zugang zu jedem Mist haben. Für die es bereits in der 7. Klasse völlig normal ist, Pornos zu schauen, wie sie mir in Gesprächen glaubhaft versichert haben. Beten wir doch für die Erzieher und die Lehrer und die Eltern, dass sie nach Gottes Willen fragen, dass sie die Kinder stärken und ihnen Glauben und Vertrauen auf Gott vermitteln. In Sprüche 23 lesen wir, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern jederzeit nach der Furcht des Herrn. Aber oftmals wissen wir nicht, was wir beten sollen. Und dann lassen wir es vielleicht sogar bleiben. Schleske fragt in seinem Artikel, und da will ich euch noch mal kurz was draus vorlesen. Also in dem geht es eigentlich gar nicht um Gebet, aber das ist so eine Zwischenpassage. Haben wir etwa das geistliche Recht, gegen Plagen anzubeten, als seien diese ein Feind, anstatt ihre Botschaft zu hören? Die Jesusbewegung verliert ihren Meister, wenn sie sich in eine selige Innerlichkeit zurückzieht, aber taub und träge geworden ist, das Trachten nach der Gerechtigkeit als eine heilige Berufung zur Zukunft zu sehen. Hat das Evangelium etwa keine Kraft, die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und ökologische Zukunft zu gestalten? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass eine Bewegung Gospel for Future entsteht. In Anlehnung an Fridays for Future, also Freitage für die Zukunft, nein, das Evangelium für die Zukunft. Lasst uns beten, dass wir wirklich die Botschaft dieser Krisen, dieser Plagen, dieser ganzen Katastrophen hören und verstehen. Und dass wir nicht taub und blind sind, sondern dass wir beten, dass die Menschen durch diese Erschütterung wirklich auch danach fragen, was ist mit Gott, dass sie wirklich fragend werden. Und wir sollten nicht aufhören, auch wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wir können sicher sein, es ist uns auch verheißen in Römer, der Heilige Geist betet für uns, in uns. Denn als Tempel des Heiligen Geistes sollen wir zum Gebet werden. Er betet in uns. Wir werden aufgefordert, jederzeit zu beten. Und wie das geht, da gibt uns eigentlich unser Text auch noch einen Hinweis. Ich komme noch mal ganz ans Ende, auf den letzten Teil. Der ist überschrieben in dieser Elberfelder Übersetzung, Gottes zukünftiges Handeln zum Heil. Denn als das Volk Gottes seiner Aufgabe nicht gerecht wird, da wird Gott aktiv. Und der Prophet spricht hier vom Kommen des Messias. Ich muss noch mal ein bisschen vorgehen. Und zwar das Kommen des Messias, was erst 600 Jahre später ja stattfindet, aber dieser Messias, der die Gerechtigkeit Gottes aufrichtet. Er schreibt hier, da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit stützte ihn. Jetzt Vers 17, er zog die Gerechtigkeit als Panzer an und setzte den Helm des Heils auf. Er hüllte sich in das Kleid der Rache und bedeckte sich mit einem Mantel. Ich gehe noch mal weiter. Doch für Zion und diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abkehren, kommt er als Erlöser. Vorher ist über das Gericht die Rede, was wir auch nicht verschweigen wollen. Aber für diejenigen, die sich von ihrer Sünde abkehren, kommt er als Erlöser. Darauf gibt der Herr sein Wort. Und interessant finde ich, diese Passage, die hier in Jesaja steht, die finden wir auch im Lobgesang der Maria, als sie mit Jesus schwanger ist in Lukas 1. Denn Gott schickt seine Gerechtigkeit, seinen eigenen Sohn. Und er kommt für die einen eben als Richter, für die anderen aber als Retter. Und dieser Erlöser, der möchte möglichst viele mitnehmen. Er reinigt von Ungerechtigkeit. Er befreit aus Dunkelheit, er öffnet uns die Augen, damit wir sehen, was wirklich vor sich geht. Und er bringt Rettung für die, die sich danach sehnen. Er ist es, der in diesen Riss tritt, der die Mauern zumauert, der die Scheidung zwischen Gott und Menschen beseitigt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, wie wir es in Jesaja 53 lesen. Und der Abschnitt endet mit der unglaublichen Verheißung des neuen Bundes. Gott gibt uns nicht den Scheidebrief, sondern den Verlobungsring und einen Auftrag. Vers 21, der übrigens auch in Römer 11 zitiert wird. Und dies ist mein Bund mit Ihnen, mit euch, verkündet der Herr. Mein Geist und die Worte, die ich euch gegeben habe, werden bei euch bleiben. Sie werden immer auf euren Lippen und den Lippen eurer Kinder und Enkel sein, von nun an bis in Ewigkeit, spricht der Herr. Und deshalb ist es auch möglich, unablässig zu beten, im Geist und in der Wahrheit. Gott selbst gibt uns seine Worte und er macht uns zum Gebet und zum Zeugnis für viele Menschen.